Ja, ihr Lieben, ich habe zuallererst eine Nachricht, eine Unterrichtseinheit, kurze, in der griechischen Sprache zu geben. In der griechischen Sprache, in der ja das Neue Testament geschrieben ist, gibt es ein Wort, das heißt Adelphos. Adelphos heißt Bruder. Von diesem Wort gibt es auch die weibliche Form. Wir übersetzen das mit Schwester. Und es gibt von diesem Wort die Mehrzahlform. In der deutschen Sprache heißt es eigentlich Brüder. Aber in der griechischen Sprache können auch die Schwestern, es gibt also für Schwester keine Mehrzahlform. Das ist einfach Brüder. Brüder in Mehrzahl heißt Brüder und Schwestern, weil es für die Schwester keine Mehrzahlform gibt. Das ist da zusammengefasst. Also wenn wir so oft lesen, liebe Brüder, dann sind die Schwestern immer mit gemeint. Gut für euch, ne? Jetzt lese ich einen langen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief, und wenn ihr diesen Text gut hört, dann merkt er, warum ich diese Einleitung gegeben habe. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 8. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen. Sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du für uns Brüder hier heute Morgen eine Nachricht hast. Und dass diese Nachricht allen gilt, den Brüdern und den Schwestern, deinem ganzen heiligen Volk. Und so wollen wir uns freuen über dein Wort und bitten dich, dass du es in uns befestigst und wirken lässt zur Ehre deines Namens. Amen. Das ist ja ein wunderschöner Text, nicht? Der Tag des Herrn kommt. Ja, mit dieser Botschaft können viele gar nichts anfangen. Wenn du dich auf den Wochenmarkt stellst oder in Berlin ist demnächst wieder Christopher Street Day oder wie heißt das nicht, wenn du dich da hinstellst und sagst, der Tag des Herrn kommt, dann lachen sie. Sie wissen gar nicht, was gemeint ist, nicht? Sie wissen gar nicht, welcher Herr gemeint ist, noch nicht mal. Aber wir wissen es. Und das macht mich froh. Von diesem Tag des Herrn wird hier gesagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das wussten die Geschwister dort in Saloniki, in Thessalonik, das ist das heutige Saloniki, das wussten die genau. Der Apostel schreibt, ihr wisset genau, dass dieser Tag, Punkt, Punkt, Punkt. Akribos, akribisch wussten sie das. Woher wussten die das so akribisch? Das steht alles in der Bibel. Die hatten in der Schrift geforscht. Im Alten und im Neuen Testament steht ganz viel über den Tag des Herrn, über das Wiederkommen des Herrn Jesus. Ich habe mal gelesen, es gibt keine Heilstatsache, die so häufig erwähnt ist wie das Wiederkommen Jesu. Interessant, ne? Ich habe das nicht geglaubt. Dann habe ich mir eine Bibel genommen, ich hatte noch eine Bibel da liegen, die noch unbenutzt war, und habe mit einer bestimmten Farbe, mit einem Textmarker, all die Stellen angestrichen, vom ersten Buch Mose an bis zur Offenbarung, all die hunderte von Stellen, war eine gute Arbeit, wo von der Wiederkunft des Herrn die Rede ist. Und als ich mit der Arbeit fertig war, da war ich überzeugt, die hatten recht. So häufig und immer wieder steht, Jesus kommt wieder. Oder im Alten Testament wird von dem Messias, von dem Gesalbten gesprochen, der wiederkommt, und von der Wiederherstellung Israels und des heiligen Volkes und der heiligen Stadt Jerusalem. Wenn ich das vor Augen habe und Leute, die viel Gottes Wort studieren, die freuen sich darüber. Und das hatten die in Saloniki getan. Die wussten akribisch Bescheid. Ich hatte neulich einen Besuch von einem Bruder, der hatte ein anderes Thema. Auch ein gutes, wichtiges Thema. Und er wollte mit mir diskutieren. Ich habe ganz schnell gemerkt, da kannst du gar nichts zu sagen. Der weiß so viel mehr als du. Der hatte akribisch sich auf dieses Thema eingefuchst. Der wusste Bescheid. Meine Brüder und Schwestern, und wir haben es bitter nötig, uns akribisch zu informieren, was die Wiederkunft des Herrn betrifft. Wisst ihr warum? Er kommt bald. Ich bin ganz fest überzeugt, dass die Zeit seiner Wiederkunft ganz nah ist. Hey, sagst du, Hans-Peter, das hast du uns vor 50 Jahren schon erzählt. Stimmt. Das haben die Väter vor 500 Jahren schon erzählt. Die Reformatoren waren zutiefst überzeugt, dass zu ihrer Lebzeit der Tag des Herrn anbricht. Das haben die geglaubt. Und später die Pietistenväter und wie sie alle hießen, bis in unsere Zeit hinein, sie haben es alle geglaubt, und das ist auch gut so. Auch wenn sie es dann hinterher nicht erlebt haben. Warum? Ja, er hat uns Zeichen gegeben. Zeichen der Zeit. Eins ist hier auch genannt worden. Und diese Zeichen, die erfüllen sich. Und die erfüllen sich in einer Weise, dass jede Generation glauben konnte, Mann, jetzt ist es soweit. Denk mal nur mal an die Reformatoren. Da war Amerika entdeckt. Das war eine Sensation. Die Frachtschiffe und die Eroberer fuhren über den Ozean und brachten Gold wieder und Tomaten und Apfelsinen, ich weiß nicht, was sie alles wieder mitbrachten. Das war eine Sensation. Der Buchdruck war erfunden. Plötzlich konnte man Nachrichten schnell, ganz schnell verbreiten über die ganze Bevölkerung. Zu Tausenden. Und da wurde auch eifrig Gebrauch davon gemacht. Die Türken standen vor Wien. Ach, wenn wir ein bisschen Geschichte kennen, dann sagen wir, wir können auch vieles erwähnen, was zu der Zeit so, ja, Mensch, jetzt ist es soweit, haben die damals gedacht. Das war gut so. Wir sollen alle Zeit, wie Herr Jesus sagt einmal, wie Knechte sein, die auf ihren Herrn warten. Und so hat der Herr ihm nicht gesagt, hör mal zu, Onkel Luther und Onkel Calvin und wie sie alle hießen, ihr seid ja ganz verkehrt. Das ist noch 500 Jahre später, reden sie noch genauso wie ihr. Sondern es war gut so. Es war gut, dass unsere Glaubensväter den Herrn erwartet haben. Aber, meine Brüder und Schwestern, je näher wir dem Zeitpunkt kommen, umso präziser erfüllen sich die ganzen Verheißungen. Ich habe jüngst ein Buch geschrieben über dieses Thema. Wenn ihr Interesse habt, holt es euch mal, kostet nichts. Das Buch heißt Papa, wann kommt der Herr Jesus? Ein kleiner Junge fragt seinen Vater, wann der Herr kommt. Und da steht ganz viel von erfüllten Verheißungen drin. Und es wird immer präziser und immer genauer. Was man sich vor 100 Jahren, vor 50 Jahren noch überhaupt nicht vorstellen konnte. Denk mal an Skype. Wisst ihr, was Skype ist? Du kannst Leute in China persönlich am Bildschirm sehen, zur gleichen Zeit kannst du mit ihnen sprechen. Tolle Erfindungen. Was gibt es heute alles? Und was wird es, wenn es noch 50 Jahre weitergeht, was wird es in 50 Jahren alles geben? Ne? Können wir gar nicht begreifen. Aber wir merken schon, dass irgendwo stößt es auch an sein Ende. Zumal Gott ja nebenbei auch ganz kräftig redet. Was wir jetzt da erlebt haben mit dem Starkregen, was wir erlebt haben mit den Waldbränden und noch erleben. Könnt ihr euch vorstellen, die ganze Westküste der Vereinigten Staaten brennt. Habt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? In Russland, Riesengebiete brennen. Es hat es immer schon gegeben, sagst du. Ja, aber nicht in dem Ausmaß und nicht in der Schnelligkeit der Abfolge. Das sind Zeichen der Zeit. Und so sind wir überzeugt, wir unsere Väter, der Herr kommt bald. Ich bin fest überzeugt. Ich habe mal eine schöne Geschichte gelesen von einem alten Vater in Holland. Der hat immer behauptet, ich werde es zur Zeit meines Erdenlebens noch erleben, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und das hat er festgehalten. Dann wurde er immer älter. Schließlich wurde er bettlägerig und lag da in seinem Bett. Und die Familie, die sagte, na nun ist es mit dem Vater aber bald zu Ende. Da kommt einer von seinen Urenkeln, ein kleiner bisschen Kesser Bursche, zu ihm und sagt, siehst du, Opa, hast doch nicht recht gehabt. Wie, sagt der Opa? Ja, dass der Heiland kommt, bevor, so lange wie du noch lebst. War nicht ganz höflich und taktvoll, aber naja, in dem Alter ist das erlaubt. Er sagt also, hast doch nicht recht gehabt, du wirst also doch vorher sterben. Und da richtet sich der Alte auf und sagt, wer sagt das? Er glaubt es immer noch. Meine Brüder und Schwestern, ist der blöd oder? Ich glaube, der ist sehr gut orientiert. Wir rechnen damit, dass der Herr Jesus jeden Tag kommt. Ich kam mal zu einem Freund in sein Wohnzimmer und da hing ein Spruch an der Wand, zwei Wörter auf Englisch. Perhaps today. Vielleicht heute. Ich wusste sofort, was er meinte. Perhaps today. Unser Herr Jesus kommt bald wieder. Zweitens, Sie und ihr. Meine Brüder und Schwestern, es fällt auf, dass in unserem Text diese beiden Wörter sehr pointiert stehen. Unser Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, wenn Sie sagen Friede und Sicherheit. Dann kommt ein plötzliches Verderben über Sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere und das dritte Mal. Und Sie werden nicht entfliehen. Und dann geht der Text weiter, ihr aber. Der einen Seite Sie, 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 bis in die höchsten Spitzen der Menschheit hinein, Sie und wir. Ich bin so schön, dass hier diese Unterscheidung gemacht hat. Da ist Gottes heiliges Volk, wir, die kleine Herde. Wir sind ja nicht so viele. In Wirklichkeit sind wir noch viel weniger, als wir denken. Wenn wir die Bundesstatistik lesen über Mitglieder von Kirchen und Freikirchen, das ist ja noch eine ganz schöne Zahl, ne? Aber wie viele von denen gehören wirklich zu ihr aber? Wie viele gehören wirklich dazu? Wie sind wirklich Gottes Kinder? Durch Bekehrung und Wiedergeburt hinzugetan. Zu dieser glückseligen Schar. Ist eine schwere Frage, aber schwierig. Aber muss nicht so bleiben. Es können heute noch und es werden heute noch Menschen zum dazu kommen. Glaubt ihr, dass sich heute an diesem Tag Menschen zu Jesus bekehren? Sagst, erleben wir ja nicht viel von. Ist wahr. Woran liegt das? Darf ich dir mal ganz was Trauriges sagen? Es liegt nicht am bösen Teufel. Es liegt nicht an der bösen, bösen Welt. Es liegt auch nicht an Gott. Ja, woran liegt es denn dann? Was bleibt denn dann noch übrig? Ne? Es liegt an uns. Du erzählst eben und lasst uns diesen ergreifenden, ja, es war ja eine Widmung des Hauses von 1905 vor. Ich dachte da an die Missionsstation mit Missionssache, von der mein Vater kommt. Du hast von deinem Papa gesprochen. In Hermannsburg, die haben über der Tür, wo die Studenten ausgebildet wurden, drei Wörter stehen. Die drei Wörter heißen, alles für ihn, für Jesus, alles für ihn. Und diese Leute haben es erlebt, dass sich Tausende von Menschen bekehrt haben. Es gibt im Land Äthiopien eine Provinz, in der die Missionare damals, auch meine Eltern, gearbeitet haben. Diese Provinz, ihr müsst euch vorstellen, ganz Äthiopien hat ungefähr so viel Einwohner wie Deutschland, 80 Millionen. In dieser Provinz gibt es 6 Millionen wiedergeborene, getaufte Christen. Könnt ihr euch das vorstellen? 6 Millionen! Hier unsere Schwester Retter, die ja auch in Äthiopien eine wunderbare Arbeit tut, war hier und sagte, ich war mal da, es ist zu spüren. Ja, es ist ein anderer Geist, da ist Sauberkeit und Ordnung, freundliche Leute, gut genährte Kinder, das ergibt sich alles auseinander. Wenn die Menschen sich zum Herrn Jesus bekehren, dann hören sie auf mit Alkohol, dann hören sie auf mit Klauen und mit Faulenzen. Dann ändert sich alles. Wunderbar. 6 Millionen. Ich habe mal da in Hermannsburg angerufen und habe die, ohne meinen Namen zu nennen, den kennen Sie da, habe ich gefragt, den habe ich mich mit dem Dezernenten für Ostafrika verbinden lassen und habe gefragt, was ist das Geheimnis? Wovon können die das? So wie erleben die das? Was ist das Geheimnis? Ich habe gesagt, bei uns in Deutschland machen Kirchen dicht, Gemeinden schließen aus Mangel an Besuchern. Und da scheint es ja zu explodieren. Er sagt, überlegt einen Augenblick und sagte, das ist die Kraft. Ich sage, was für Kraft denn? Ich wollte es nur aus seinem Mund mal hören. War ein bisschen link von mir, aber ich habe es gewollt. Ich wollte es hören. Dann erzählte er mir von den Versammlungen. Du, die waren nicht so wie unsere Versammlungen, so 60 Minuten. In manchen Gemeinden heißt es, du darfst über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten, nicht so. Und da erzählte er mir von den Versammlungen, wo Leute befreit werden von dämonischen Bindungen, während der Versammlungen gesund werden, rumtanzen und sich freuen und alles freut sich mit. Du, da hast du keine Chance, eine Predigt bis zu Ende zu halten. So viel Freude da ist, die sind so voll Jubel. Ja, bekehren sich Sünder, da kommen Menschen in Freiheit. Und dann wegwachsen die Gemeinden. Da ist eine gute Seelsorge und da ist eine gute Disziplin, dass auch alle wirklich den Weg gehen, getauft werden, sich lossagen von heidnischen Götzen, Kulten und Bindungen, all das. Wunderbar, ne? Meine Brüder und Schwestern, und das kann Gott in Ostfriesland auch tun, oder? Was war das Geheimnis? Die Kraft. Der Herr Jesus hat kurz bevor seine Jünger endgültig aussandte in alle Welt, gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und diese Zeugenkraft, die ist nicht ausgestorben. Die ist auch nicht auf irgendwelche, entschuldigt das Wort, klingt ein bisschen diffamierend, Drittweltländer beschränkt. Diese Kraft ist verfügbar. Gott gäbe sie uns nur zu gerne. Nur das Geheimnis ist alles für ihn. Solange wir noch für uns selbst wollen, sogar für unseren eigenen Namen, sogar für unsere eigene Gemeinde. Ich möchte, dass sich viele bekehren, damit die Stühle voll werden. Ich möchte, dass sich viele bekehren, damit viele gerettet werden, viele in den Himmel kommen. Ich möchte, dass Gott gepriesen und verherrlicht wird. Und wenn die Stühle alle leer bleiben, aber in der Nachbargemeinde füllen sie sich alle. Ist auch gut, ne? Und in den Nachbargemeinden, überall. Es geht nicht um uns, es geht um Gottes Verherrlichung. Alles für ihn. Sie und ihr, sie leben, als käme er noch nicht. Und dann kommt plötzlich, der Herr kommt schnell. In der Offenbarung sagt der Jesus, siehe, ich komme bald. Und das hat man falsch verstanden, weil der arme Bruder Luther damals noch nicht die heutige Sprache kannte. Ich komme Tachys, das ist das Wort Tachometer, das Geschwindigkeit, nicht? Das ist da drin. Ich komme schnell, ich komme eilends, ich komme, oh, bevor ihr euch überhaupt umgucken könnt, bin ich da. Da gibt es dann in der letzten Phase, ja, da kann man sich noch gerade so im Bett rumregeln und sagen, oh, wie gemütlich ist es doch hier. Und dann ist der Herr da, ne? Ach ja, und der Herr sagt, glückselig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, an der Arbeit findet. Geschwister, dass wir es noch einmal erleben, dass Gottes Volk aufwacht. Ich möchte es so gerne, auch bei uns hier in Ostfriesland. Ich sehne mich danach. Ihr aber, jetzt kommt was ganz Schönes, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Meine Brüder und Schwestern, das ist keine Befehl. Ihr sollt nicht in der Finsternis sein. Könnte man ja so übersetzen. Aber im griechischen Grundtext steht es ganz einfach als Indikativ, als Grundform. Ihr als Feststellung. Ihr seid nicht in der Finsternis. Ist das nicht schön? Ich bin nicht in der Finsternis. Du, ihr kennt mich nicht, ihr wisst nicht, was ich für ein Typ bin. Das war meine Frau fragen, die weiß mehr von mir. Aber Gottes Wort sagt, Hans-Peter, du bist nicht in der Finsternis. Und der Tag wird dich nicht wie ein Dieb ergreifen. Du wirst es wissen, wenn es soweit ist. Ist das nicht schön? Werde nicht überrascht sein. Es sind oft Bücher geschrieben und ich weiß nicht, ob ich was auch gelesen habe. Ich habe das früher furchtbar gern gelesen. Ich muss euch sagen, manchmal lieber als die Bibel. Das waren so Romane, wenn Jesus wiederkommt, was denn ist. Das hat mich so interessiert und so fasziniert. Ich lese sowas nicht mehr. Aber da stand er so drin, der Flugzeugpilot, der sitzt an seinem Steuer, plötzlich ist er entrückt und das Flugzeug, was bleibt ihm anders übrig, nicht wahr? Bumm. Alle doof, alles ersoffen. So, der Rennfahrer auf der Autobahnpiste, auf der Rennpiste und plötzlich ist er nicht mehr da und das Auto knallt mit 298 Sachen irgendwo unter die Zuschauer. Du, das wird alles nicht passieren. Wir werden es wissen. Und an den Tag werden wir sagen, ich steige nicht ins Flugzeug. Heute. Ich werde das Flugzeug nicht lenken. Ich werde das Auto nicht fahren. Ich habe wichtige Dinge zu tun. Mein Herr kommt wieder. Das wird so herrlich schön sein. Darf sich darauf freuen. Für uns wird das nicht so, wie ich sag's noch einmal, so eine Chaos-Situation sein. Wir werden ihm entgegengehen mit großer Freude. Vielleicht auch mit Scham, mit ein bisschen Scham, dass wir so feige waren, Menschen von Jesus zu erzählen, dass wir so faul waren. Dass uns alles so wichtig war, unser Garten, unser Auto, unser Motorboot, unser was haben wir alles gehabt, nicht? Und alles war so wichtig. Und dabei haben wir doch gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. Dabei haben wir doch unsere Bergpredigt gehört, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, Herr, das wollen wir alles, ja. Aber was ist daraus geworden? Ich weiß nicht, wie das im Himmel ist. Steht nicht viel in der Bibel, steht viel Gutes in der Bibel vom Himmel. Aber ob man sich da auch noch schämen kann. Vom Richterstuhl Christi sicher noch. Da werden wir auch eine Rolle stehen. Und ich denke, dass da manche Träne fließen wird über versäumte Gelegenheiten. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, Geschwister. Kinder des Lichtes sind wir, Kinder des Tages. Und deswegen wollen wir auch nicht in der Finsternis leben. Das heißt hier, so lasst uns nur nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Und dieses Wort nüchtern sein kommt an einer sehr prominenten Stelle noch einmal vor. Nämlich in 1. Petrus 1, Vers 7 bis 10. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ende heißt Telos, heißt das Endziel aller Dinge. Geht nicht um Ende aller Dinge, aber Endziel aller Dinge. Das, worauf alles hinaus soll. Es ist aber nahe gekommen, das Endziel aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine ausgestreckte, eine inbrünstige Liebe. Geschwister, das ist unser Job. Dafür sind wir da. Das ist unsere herrliche Berufung, dass wir nicht in der Finsternis sind, dass wir klar sehen können. Jesus kommt bald. Und dass wir in Gemeinschaft mit ihm bis dahin leben. Gemeinschaft untereinander. Gemeinschaft der Heiligen. Alles für ihn haben die damals gesagt. Als Motto gehabt, das haben sie sich über die Haustür geschrieben. Das heißt, wenn sie da durchgingen, die jungen Leute, dann wurden sie erinnert, alles für ihn. Und dann fragte man sie, wollt ihr? Und die sagten von Herzen, ja. Wisst ihr, dass in Westafrika von 100 Missionaren, vor 150 Jahren, von 100 Missionaren nur 10 das erste Jahr überlebten. 90 von ihnen starben an Tropenkrankheiten, an Hunger, wurden ermordet von irgendwelchen feindlichen Stämmen. Nur 10 überlebten das erste Jahr. Die haben dann meistens auch länger überlebt. Du hast uns von erzählt von Elliot dann, nicht? Da sind, wie viele Missionare waren das? 5 Missionare ermordet worden. Keiner ist übrig geblieben. Alle 5, die da waren. Das war erst im 20. Jahrhundert, noch gar nicht so lange her. Aber hier waren es 10 von 100. Man stellte ihnen das vor. Die waren nicht verantwortungslos, die Leiter der Mission. Und sagten, wollt ihr trotzdem gehen? Und sie sagten, Jesus hat sein Leben 100% für uns hingeben. Und wenn wir noch eine 10%ige Überlebenschance haben, sind wir ja noch gut dran. Wir gehen und verkündigen Jesus. Das war eine Haltung, nicht? Alles für ihn. Das verlangt Gott von dir vielleicht nicht, von mir nicht. Weil wir zu schwach sind. Weil wir zu armselig manchmal sind. Ich bin manchmal zu armselig. Deswegen verlangt der Herr das von mir nicht. Wie der alte Luther singt, nehmen Sie den Leib gut, ihr Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn. Der hat's ja durchexerziert, als er da von den Reichstag in Worms gegangen ist. Da war sein Leben ja nur noch ein Pfifferling wert. Das Reich muss uns doch bleiben. Jesus ist doch Sieger. Und wir werden bei ihm sein in Herrlichkeit. Was wird das sein? Meine Brüder und Schwestern, deswegen lasst uns aufwachen, aufstehen. Als Sören Kierkegaard starb, schrieb er noch eine kurze, ließ er über seinen, auf seinen Grabstein schreiben. Noch eine kurze Zeit, dann ist gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen, dann werde ich laben wie ein Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Du, der wusste, jawohl, eine kurze Zeit, eine kurze Zeit. Früher sangen wir ein Lied, das ich sehr schön fand, von Otto Riedmüller. Herr, wir stehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland. Lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Halleluja. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass du uns aufrufst. Wir werden einmal ganz im Licht sein. Wir werden einmal bei dir in deiner Herrlichkeit sein. Aber Herr, dieses kurze Stück bis dahin wollen wir, wie wir es gelesen haben, wachen und nüchtern sein. Und auf die Offenbarung der Herrlichkeit unseres geliebten Heilandes und Herrn, Jesus Christus, warten. Amen.